Und ich war ein Wochenende verreist, kam zurück und die Wohnung war leer. Und der Partner hatte auch seine Telefonnummer gewechselt, sodass sie ihn gar nicht mehr erreichen konnte.
Wurdet ihr schon mal so geghostet? Ich hoffe sehr nein. Das ist, glaube ich, so der extremste Fall, den man sich vorstellen kann. Du kommst nach Hause, Partner weg, Wohnung leer, keine Erklärung, nicht mal eine aktuelle Nummer, einfach ciao. Das ist schon Ghosting extrem. Aber so softere Ghosting-Erfahrungen, die kennen, glaube ich, viele von uns.
Beim Daten würde ich sagen, wenn man danach dann keine Lust mehr hatte, aber das habe ich auch selber schon mal gemacht, würde ich zugeben.
Ghosting gehört beim Online-Dating inzwischen fast schon dazu. Man schreibt eine Weile, versteht sich eigentlich ganz gut, hat sogar vielleicht schon ein Date ausgemacht und dann kommt auf einmal gar nichts mehr. Das kann ganz schön wehtun. Warum passiert das dann trotzdem so häufig? Ich bin Przemek Żuch. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir gehen hier rein in die Feelings, raus mit den Facts und verstehen uns danach selbst ein bisschen besser. Ghosting ist, glaube ich, mit eins der nervigsten Phänomene beim Daten. Wenn jemand einfach so komplett untertaucht und wir nie irgendeine Erklärung bekommen, was denn jetzt eigentlich war. Deshalb will ich heute klären, warum ghosten Leute? Wie kommen wir damit klar, wenn wir nie diesen klaren Abschluss bekommen? Und was hat Ghosten vielleicht mit unserem Alter zu tun? Wir haben für diese Folge mal meine Kollegin Celine rausgeschickt, um euch zu fragen, wie eure Erfahrungen so sind. Luis, Ida und Swantje haben uns von ihnen erzählt.
Ja, das war oft im Kontext von Dating-Plattformen. Also, dass man dann irgendwie ein bisschen geschrieben hat und dann kommt sehr schnell dazu, dass man halt keine Nachricht mehr bekommen hat. Kann ich auch wirklich nie beim Übel nehmen, weil in einer App mit unendlich Auswahl, wenn eine Nachricht nicht passt, wenn eine kleine Sache nicht passt, dann sind die Leute direkt weg. Das ist nicht toll, aber ich verstehe natürlich, warum es so passiert.
Bestimmt. Ich komme gerade aus einer fünfjährigen Beziehung, deswegen ist es gerade nicht mehr so präsent, aber bestimmt.
Tatsächlich nicht. Habe ich nicht so viel Erfahrung mit. Ich habe immer eher so analog gedatet. Aber von Leuten, die viel online daten, da habe ich das schon ganz schön oft gehört. Also was es schon gab, war so, dass ich mal irgendjemand angeschrieben habe und die Person hat dann nicht mehr geantwortet oder so. Aber so, dass wirklich eine Beziehung aufgebaut wurde und man hat schon viel hinterhergeschrieben und plötzlich kam einfach nichts mehr, das habe ich tatsächlich noch nie erlebt. Und ich finde es auch, also ich bin froh, weil ich mir das ganz schön schrecklich vorstelle.
Ich bin ehrlich gesagt überrascht, dass Swantje so gar keine Erfahrungen mit Ghosting hat, weil in meinem persönlichen Umfeld ist das so voll das Ding, das gehört irgendwie für alle fast dazu. Zumindest das geghostet werden, selber ghosten. Das geben viele nicht so gerne zu. Aber ihr erinnert euch vielleicht noch an den Anfang der Folge. Da hat eine Person ja gesagt, dass sie auch mal geghostet hat. Deshalb ist Celine da bei euch nochmal reingegangen.
Leider ja. Ich muss aber auch sagen, das ist wahrscheinlich als Reaktion auf diese Abstumpfung, wenn man wahrscheinlich diesen Bezug zu dieser anderen Person auf der anderen Seite verliert, dass man vielleicht auch irgendwie ein bisschen, ja, ich bin nicht stolz drauf, aber dass man dann auch irgendwann denkt, ja, okay, wenn mir das passiert, dann ist denen wahrscheinlich auch egal, wenn ich das Gleiche mache.
Wobei hier ganz kurz mal zur Verteidigung von Luis. Er sagt, er macht das nur, wenn er die Leute noch gar nicht im echten Leben getroffen hat.
Nee, nach dem Treffen nicht. Also nach dem Treffen niemals. Aber halt mal ein bisschen geschrieben. Vielleicht switcht man dann auf eine andere Plattform rüber. Aber im Grunde genommen ist ja nie wirklich was passiert, dass ich wirklich das Gefühl habe, okay, ich kenne die Person so sehr, dass ich jetzt eine Erklärung schulde. Auch wenn ich vielleicht im Nachhinein denke, es wäre cool gewesen, aber ist jetzt so.
Oh, dass es mir einfach zu viel wurde, würde ich sagen. Und wenn man schon öfters gesagt hat, man hat kein Interesse mehr und dann immer mehr geschrieben wird, dann habe ich es irgendwann einfach ignoriert.
Ja, ich wurde auf der Straße nach meiner Nummer gefragt und hatte nicht genug Selbstbewusstsein zu sagen, dass ich kein Interesse habe, habe die Nummer genommen und dann wurde mir geschrieben und ich habe gar nicht geantwortet. Ja, viele haben auch gesagt, das ist nicht so fair gewesen. Ich check das auch, also ist eigentlich auch nicht so fair. Aber ja, da war mein Selbstbewusstsein noch nicht so groß. Da war ich auch noch mal 5 Jahre jünger, ne, mit 20.
Ja, leider, aber ich bereue das jetzt auch irgendwie, weil man hätte es auch anders regeln können, zum Beispiel einen kleinen Text schreiben oder mal anrufen. Ich habe einfach überall blockiert, dann dachte ich mir so, okay, wir sehen uns vielleicht in einem anderen Leben oder irgendwie.
Ich finde es irgendwie ganz heilsam, sowas zu hören. Also auch mal die Ghoster zu Wort kommen zu lassen, weil es natürlich nicht so ist, dass die Guten nur geghostet werden und die Bösen ghosten. Es gibt ja tausende Gründe, warum sowas passieren kann. Und Online-Dating kann ja auch ganz schön messy sein und überfordernd. Da sind wir vielleicht auch nicht immer die beste Version von uns selbst. Und tatsächlich sind Ghoster eigentlich netter als wir denken. Das klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber zu diesem Fazit ist eine Studie aus den USA mit verschiedenen Experimenten gekommen. Grundsätzlich gibt es nämlich zwei Arten von Motivation fürs Ghosten. Entweder man möchte sich selbst die unangenehmen Gefühle sparen, so eine typische Vermeidungstaktik eben, nicht besonders nett, aber ja schon irgendwie nachvollziehbar, jemandem zu sagen, ich habe kein Interesse mehr, ist halt irgendwie unangenehm. Und dann ist aber die zweite Motivation besonders spannend, man will die andere Person nicht verletzen. Und in dem Experiment haben die Forscher herausgefunden, dass diese fremdbezogenen Motive häufiger sind, als man denkt. Also, dass die Leute häufiger ghosten, weil sie die andere Person eben nicht verletzen wollen und halt glauben, wenn sie die Konfrontation auslassen, dann wird es vielleicht besser. Naja, doof, dass die Menschen, die geghostet werden, nichts von diesen Überlegungen wissen und am Ende vielleicht sogar verletzter sind, als wenn es ein Gespräch gegeben hätte. Aber die Studie zeigt, die Menschen, die ghosten, sind empathischer, als die Geghosteten vielleicht annehmen. Geghostet werden fühlt sich jedenfalls mega mies an, also vor allem, wenn da schon ein bisschen was angelaufen ist, nicht nur so ein paar Nachrichten auf einer Dating-Plattform. Das kann echt belasten. So sehr, dass es sogar Beraterinnen gibt, die sich darauf spezialisiert haben. Ich möchte ja noch klären, wie wir damit umgehen können, wenn wir geghostet werden und uns so ein Abschluss fehlt. Deshalb habe ich mich an Anja Wehrmann gewandt. Sie ist Diplompsychologin und betreibt sogar eine Ghosting-Ambulanz.
Also zu mir kommen Menschen, die halt geghostet worden sind. Da ist jemand ganz plötzlich abgetaucht, ohne weitere Erklärung. Und die dann Schwierigkeiten haben, das zu verarbeiten oder auch gar nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Und Ghosting-Ambulanz bedeutet einfach, das ist eine Anlaufstelle, wo sich jemand hinwenden kann, dem das halt passiert ist. Man muss aber schon einen Termin ausmachen. Also man kommt jetzt nicht einfach vorbei wie in der Notaufnahme, sondern macht vorher einen Termin aus.
Viele verbinden ja Ghosting mit so einer Rücksichtslosigkeit. Ist das denn der einzige Grund aus psychologischer Sicht, warum Menschen den Kontakt abbrechen? Oder was sind andere häufige Gründe, warum Leute einfach ghosten, ohne sich überhaupt zu erklären?
Es gibt tatsächlich mehrere Gründe, warum Menschen ghosten. Einer davon ist schon die Rücksichtslosigkeit, aber auch eine Scheu vor Konflikten. Oder, was ich doch ganz überraschend fand, eine Studie hat herausgefunden, dass man denkt, man schont den anderen. Also wenn ich nicht sage, was mich stört, warum ich jetzt mich zurückziehen möchte, dann denke ich, das ist schonender, als wenn ich einfach sage, dies und das stört mich und tschüss.
Gibt es denn bestimmte Situationen oder auch Persönlichkeitsmerkmale, die Ghosting wahrscheinlicher machen? Also irgendwie Leute, die eh Konflikte vermeiden oder viel überfordert sind oder, weiß nicht, hat es vielleicht auch was mit Bindungsstilen zu tun?
Also es gibt zum einen tatsächlich das Alter, das eine Rolle spielt. Hm. Es gibt Studien, die zeigen, dass Menschen unter 30 mehr ghosten als Menschen über 30. Ist natürlich die Frage, woran liegt das? Liegt das vielleicht daran, dass man mit sozialen Medien und irgendeiner Blockierfunktion im Messenger schon aufgewachsen ist? Genau, das wäre so meine erste einleuchtende Erklärung. Aber es gibt auch andere Merkmale, warum Menschen ghosten. Zum Beispiel, wenn jemand einen vermeidenden Bindungsstil hat. Diese Menschen neigen dazu, sich sehr stark zu distanzieren und zurückzuziehen, wenn ihnen was zu viel wird, bis hin zum Ghosting.
Jetzt ist man ja aber beim Ghosting sehr oft eher bei sich selbst. Also ich glaube, Menschen, die geghostet werden, suchen schon oft nach dem Fehler bei sich. Warum trifft denn Ghosting unser Selbstwertgefühl oft so krass stark?
Das trifft deswegen unser Selbstwertgefühl, weil Ghosting die Frage aufwerfen kann, bin ich es gar nicht wert, dass man mir eine Erklärung liefert. Und das kann Nagen, Selbstzweifel aufwerfen und einen ja gar nicht mehr zur Ruhe kommen lassen im schlimmsten Fall.
Was kann denn Betroffenen konkret helfen, mit dieser Unsicherheit umzugehen, wenn sie eben gar keine Erklärung für den Kontaktabbruch bekommen haben?
Also es ist erstmal ganz wichtig, sich zu sagen, dass das Ghosting meistens was über die andere Person aussagt, eben dass die konfliktscheu ist oder meinetwegen persönlich Probleme hatte, die ihnen über den Kopf gewachsen sind. Es ist ganz wichtig, das nicht auf sich selbst zu beziehen, dass ich geghostet wurde. Was auch wichtig ist, ist zu schauen, okay, dieser eine Mensch hat mich geghostet, aber ich habe schon, keine Ahnung, 20, 30, 40 oder mehr Jahre in meinem Leben mit Menschen zu tun gehabt und die allermeisten sind ja beständig da geblieben. Und die tauchen auch nicht einfach so ab. Also man neigt dann dazu, wenn man geghostet wurde, den Fokus, wie bei anderen schlimmen Dingen im Leben, nur auf dieses eine Schlimme zu richten. Und dann kann man eben den Blick wieder weiten und schauen, wo läuft's gut, wo sind die Menschen eben zuverlässig da.
Ist es denn sinnvoll, nach einem Ghosting nochmal nachzufragen? Ich meine, es ist ja schon so ein Bedürfnis, dass man ja irgendwie diese Erklärung haben möchte. Aber gleichzeitig könnte das ja auch nochmal den Schmerz verlängern, weil man kann irgendwie nochmal länger den Chat öffnen oder auf einen Anruf warten oder was auch immer. Und man schließt ja nicht so richtig damit ab.
Das stimmt. Also diese fehlende Erklärung erschwert tatsächlich den Abschluss ziemlich gewaltig. Und aus meiner Sicht schadet es nicht, wenn man noch 2-3 Mal versucht rauszukriegen, was war denn jetzt der Grund. Es hängt ja auch ein bisschen vom Kontext ab. Also jemand, der nach einer 3-jährigen Beziehung, wo man schon zusammen gewohnt hat, zum Beispiel geghostet wird, da ist es ja verständlich, dass man da vielleicht sogar noch mehr eine Antwort sich wünscht, als wenn jetzt beim Online-Dating nach 2-mal Schreiben jemand nicht mehr antwortet. Also es hängt auch sehr von den Umständen ab.
Wenn du das jetzt irgendwie anonymisiert mal wiedergeben kannst, was waren so die krassesten Ghosting-Fälle, die bei dir angekommen sind?
Also tatsächlich kann ich es nicht so richtig anonymisieren, weil das so speziell gewesen ist, dass die Wiedererkennungsgefahr doch recht hoch ist. Aber ich verweise dann gerne auf das Buch Ghosting von Tina Soliman. Das ist eine Journalistin und die hat ein sehr umfangreiches Buch zum Thema geschrieben. Und da sind eben auch Beispiele drin von Menschen, die geghostet wurden. Da ist zum Beispiel eine Frau drin, mit der sie gesprochen hat, die eben tatsächlich mit ihrem Partner zusammengelebt hat. Und die war am Wochenende verreist, kam zurück und die Wohnung war leer. Und der Partner hatte auch seine Telefonnummer gewechselt, sodass sie ihn gar nicht mehr erreichen konnte. Das war so einer der krassesten Fälle, die ich jetzt aus dem Buch zum Beispiel auch kenne.
Also das ist ja wirklich völlig verrückt. Na gut.
Das kann man sich gar nicht vorstellen. Nee,
auch was für ein Maß an Planung das ja bedarf. Naja, aber ich versuch's nochmal. Vielleicht kannst du ja den zweitkrassesten Fall, den du erlebt hast, anonymisiert wiedergeben.
Also was schon öfter vorkommt, ist im Dating-Kontext, dass man schon eine ganze Weile im Kontakt miteinander ist, auch schon zusammen mal in Urlaub gefahren ist, Zukunftspläne gemacht hat, wie zum Beispiel zusammenzuziehen. Und dann ist plötzlich der Partner, also von dem man dachte, das ist jetzt eigentlich langsam sowas wie eine Beziehung, vielleicht kann man auch langsam schon Freund oder Freundin sagen. Und plötzlich ist die Person halt weg und gar nicht mehr zu erreichen. Also geht nicht mehr ans Telefon oder man wurde sowieso blockiert. Und man steht halt so völlig ratlos da und denkt sich, hey, wir waren doch gerade zusammen im Urlaub und jetzt das. Aber ich meine, eigentlich kannst du Ghosting auch weiterfassen. Also es gibt ja nicht nur Ghosting im romantischen Kontext, also Dating, Beziehung. Es gibt ja auch Ghosting in Freundschaften. Oder es gibt auch die Fälle, die jetzt gar nicht so richtig als Ghosting bezeichnet werden können, sondern eher als Funkstille, dass jemand in der Familie abtaucht. Und da ist auch der Umgang, wenn jemandem das passiert, ein anderer als jetzt beim Ghosting in Freundschaften oder in Beziehungen.
Um jetzt mal nochmal die Seite zu wechseln. Wenn jetzt jemand merkt, dass er oder sie selbst dazu neigt zu ghosten. Ich meine, die Menschen muss es ja auch geben. Es kann ja nicht nur die von uns geben, die geghostet wurden. Es muss ja auch welche unter uns geben, die ghosten. Wie kann man denn lernen, einen Kontakt respektvoll zu beenden, auch wenn es irgendwie ja schon unangenehm ist?
Also zum einen ist es wichtig, sich zu überlegen, was passiert denn mit Menschen, die geghostet werden? Also die haben dann zum Beispiel einen Knacks in ihrem Selbstwertgefühl oder die kreisen ganz stark um die Frage, warum ist das passiert? Vielleicht haben sie auch Angst, sich wieder auf jemanden näher einzulassen, weil sie eben geghostet wurden. Also die meisten Menschen, auch die, die ghosten, die haben ja Mitgefühl in der Regel und sich dann vor Augen zu halten, oh, das und das kann das also anrichten, dann kneife ich jetzt mal die Pobacken zusammen und gebe eben doch wenigstens eine Abschiedsnachricht oder mache noch ein Abschiedsgespräch oder sowas in der Art und dann komme ich einfach mit einem besseren Gefühl ja auch selbst aus der ganzen Nummer wieder raus.
Ich nehme für mich heute mit, wir sollten uns auf die anderen Menschen in unserem Leben fokussieren, die uns nicht ghosten. Also ja, es tut voll weh, wenn uns jemand ghostet, aber 99% der Menschen in unserem Leben sind eben noch da und sie ghosten uns nicht. Das Team für diese Folge: Philipp Adelmann, Jewgenia Scherbakowa, Celine Wegert, Anton Stanislavski, Friederike Seeger und ich, Pschemmer Group. Tschüss, schön, dass ihr da wart.
Deutschlandfunk Nova. Facts und Feelings. Jeden Montag, Mittwoch und Freitag neu. In der Deutschlandfunk-App.